Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute für Sie ein Thema an, das in Deutschland zuverlässig für hitzige Debatten sorgt. Die Rente. Im Kern steht dabei ja immer diese eine, ziemlich frustrierende Frage. Warum fühlen sich so viele Menschen in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt von ihrem Rentensystem irgendwie im Stich gelassen? Wir haben dazu von Ihnen ein Positionspapier von Kurt O. Wörl bekommen, das eine, sagen wir mal, ziemlich steile These vertritt. Er sagt: Das Problem ist kein unumstößlicher wirtschaftlicher Zwang, sondern eine rein politische Entscheidung. Und genau diese Argumentation wollen wir für Sie heute mal aufdröseln.
Genau. Wir nehmen Sie da ja fort auf eine Art Spurensuche durch dieses Papier. Wir schauen uns die historischen Argumente an, die der Autor da anführt. Wir ziehen die Vergleiche zu unseren europäischen Nachbarn und beleuchten am Ende die wirklich ja radikalen Reformvorschläge, die er auf den Tisch legt. Ziel ist, dass Sie am Ende die Logik dahinter wirklich nachvollziehen können.
Okay, dann fangen wir mal an. Mit der Spurensuche in der Vergangenheit. Das Papier argumentiert ja, dass dieser ständige Eindruck, wir hätten eine beispiellose Krise, historisch so gar nicht stimmt. Es wird so getan, als wäre die Belastung heute so hoch wie nie.
Richtig. Der Autor beginnt mit einem Blick zurück, direkt nach dem Krieg, in die 50er Jahre. Damals war die Rente, man muss sich das mal vorstellen, eine reine Grundsicherung. Oft sogar unter dem Sozialhilfeniveau. Die sollte das nackte Überleben sichern, mehr nicht. Es war undenkbar, davon den Lebensstandard zu halten.
Und der entscheidende Wendepunkt, der dann alles verändert hat, war laut Papier die große Rentenreform von 1957 unter Adenauer.
Exakt. Da wurde zum allerersten Mal das Ziel der Lebensstandardsicherung gesetzlich verankert. Die Rente wurde dynamisch, also an die Lohnentwicklung gekoppelt. Das war eine Revolution. Und das Verblüffende aus heutiger Sicht: Der Beitragssatz für dieses Versprechen lag damals bei gerade einmal 14%.
14%? Das ist ja heute kaum vorstellbar. In den goldenen Jahren des Wirtschaftswunders ging es dann aber schrittweise nach oben, nehme ich an.
Ja, aber sehr, sehr moderat und immer im Einklang mit dem starken Wirtschaftswachstum. Ende der 60er lag der Satz bei 16%, 1973 dann bei 18%. Der Punkt, den das Papier hier macht, ist: Dieser Ausbau hat die deutsche Wirtschaft zu keinem Zeitpunkt überfordert. Er war quasi ein Nebenprodukt des Wohlstands.
Okay, und jetzt kommt der Punkt, der mich beim Lesen wirklich aufhorchen ließ. Das Papier sagt, die größte Belastungsprobe für das System war gar nicht die Ölkrise oder die heutige Demografie, sondern die Zeit nach der Wiedervereinigung, in den 90ern.
Genau das ist das Kernargument des historischen Vergleichs. Man musste ja über Nacht Millionen neuer Versicherter und Rentner aus der ehemaligen DDR integrieren. Mit völlig anderen Erwerbsbiografien. Der Beitragssatz erreichte damals seinen absoluten historischen Höchststand. 20,3%. Und der Autor sagt, das ist die Messlatte, an der wir heute alles bewerten müssen.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Das ist ein starker Punkt. Aber ist der Vergleich wirklich fair? Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den 90ern waren doch komplett anders. Eine andere Zinslandschaft, der globale Wettbewerb. Kann man diese 20,3% von damals einfach so auf heute übertragen?
Eine absolut berechtigte Frage. Das ist das erste Gegenargument, das einem in den Sinn kommt. Das Papier kontert hier indirekt, indem es auf die heutige Situation schaut. Aktuell liegt der Beitragssatz bei 18,6%, also fast 2 Prozentpunkte unter dem Höchststand der 90er. Und das, obwohl die Gesellschaft heute deutlich älter ist und die Menschen im Schnitt viel länger Rente beziehen. Die Schlussfolgerung des Autors ist daher knallhart. Wenn die deutsche Wirtschaft damals 20,3% stemmen konnte, ist die heutige Behauptung einer unerträglichen Belastung durch 18,6% schlichtweg eine politische Erzählung, aber keine ökonomische Notwendigkeit.
Okay, das ist eine provokante Umkehrung der üblichen Debatte. Wenn also nicht die Beitragshöhe das Problem ist, wo liegt dann der Hase im Pfeffer? Das Papier identifiziert hier einen klaren Täter. Eine politische Weichenstellung Anfang der 2000er Jahre?
Exakt. Der Fokus der Politik hat sich damals um 180 Grad gedreht. Plötzlich ging es nicht mehr darum, das Sicherungsziel der Rente zu erreichen, also die Frage, was bekommen die Leute am Ende raus. Stattdessen stand nur noch ein Ziel im Mittelpunkt. Der Beitragssatz durfte auf keinen Fall über eine bestimmte Marke steigen. Die logische und zwangsläufige Folge? Man musste das Rentenniveau absenken.
Und zwar drastisch. wenn man den Zahlen im Papier glaubt.
Ja, die Zahlen sind wirklich eindeutig. Vor der Wiedervereinigung lag das Rentenniveau bei rund 60% des letzten Einkommens. Heute sind wir bei 48% und das wohlgemerkt vor Steuern. Der Autor nennt das in seinem Papier eine politisch gewollte Enteignung der Rentner.
Um diesen Punkt zu untermauern, wird ja der europäische Vergleich herangezogen. Und der hat es in sich.
Absolut. Das Papier vergleicht die sogenannten Nettoersatzquoten, also wie viel Prozent des letzten Nettoeinkommens man als Nettorente bekommt. In Österreich und Italien liegt diese Quote bei 70-75%, in Spanien und Dänemark sogar bei rund 80%. Und dagegen steht Deutschland mit seinen 48% gesetzlichem Niveau.
Wow.
Und noch spannender wird es bei den Beiträgen der Arbeitgeber. In Deutschland sind das 9,3% vom Bruttolohn, in Spanien 24,18%, in Italien 23,18%.
Moment mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ein spanischer Arbeitgeber zahlt fast das Dreifache in die Rentenkasse ein wie ein Deutscher. Das stellt ja die ganze öffentliche Debatte über die Belastung unserer Wirtschaft komplett auf den Kopf.
Das sind Welten, ja? Und genau das ist die Kernaussage des Papiers an dieser Stelle. Das niedrige Rentenniveau in Deutschland ist kein Naturgesetz und auch keine Folge ökonomischer Zwänge. Es ist eine Folge politischer Prioritäten. Andere Länder, deren Volkswirtschaften wir oft als schwächer wahrnehmen, leisten sich ganz selbstverständlich ein deutlich höheres Rentenniveau.
Gut, aber das Totschlagargument ist ja immer die Demografie, dieses berühmte Babyboomer-Problem. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren.
Das Papier wischt das auch nicht vom Tisch, aber es rahmt es völlig neu. Es sagt, dieser demografische Wandel, der ist seit 50 Jahren bekannt und in seinen Verläufen exakt prognostiziert. Er wird aber erst dann zu einer scheinbar unlösbaren Krise, wenn man gleichzeitig den Deckel auf die Einnahmen, also die Beiträge, legt. Das Problem ist also nicht die Demografie an sich, sondern die politisch geschaffene Verteilungsfrage.
Okay, das Papier hat jetzt also die Tatwaffe identifiziert, die politische Deckelung der Beiträge. Aber es bleibt ja nicht bei der reinen Analyse. Welche Lösungswege schlägt der Autor denn vor? Und die sind, so viel kann man sagen, ziemlich radikal.
Das sind sie, ja. Es gibt drei zentrale Forderungen. Die erste und wichtigste: die ersatzlose Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, der BBG. Das würde bedeuten, dass alle Erwerbstätigen auf ihr gesamtes Einkommen Rentenbeiträge zahlen. Nicht nur bis zu dieser Obergrenze von aktuell gut 7.500 Euro im Monat.
Das klingt technisch, hat aber enorme Auswirkungen. Das Papier rechnet das ja an einem Beispiel durch. Ein Manager mit, sagen wir, 50.000 Euro Monatsgehalt.
Rechnen wir es kurz durch. Heute zahlt dieser Manager 18,6% Beiträge nur auf den Anteil seines Gehalts bis zur Bemessungsgrenze. Nehmen wir den prognostizierten Wert für 2026 von 8.450 Euro. Das macht einen monatlichen Rentenbeitrag von rund 1.572 Euro. Nach der Reform würde er auf seine vollen 50.000 Euro Beiträge zahlen. Das wären dann 9.300 Euro, also über 7.700 Euro mehr pro Monat für die Rentenkasse von einer einzigen Person.
Das ist ein extremes Beispiel, aber es macht den Hebel deutlich. Die naheliegende Frage ist aber doch, wenn man die Topverdiener so stark belastet, hauen die dann nicht einfach ab und wir schießen uns ins eigene Knie? Geht das Papier auf dieses Risiko der, sagen wir, Leistungsträgerflucht ein?
Es geht darauf ein, indem es argumentiert, dass die Rentenansprüche, die man erwirbt, trotzdem gedeckelt bleiben sollen. Es soll also keine Luxusrenten für Millionäre geben. Dadurch wird der obere Teil des Beitrags zu einer Art Solidarbeitrag. Und das Papier argumentiert, dass die Bindung von Spitzenkräften an den Standort Deutschland ja von viel mehr abhängt als nur vom Sozialbeitrag. Von der Infrastruktur, der Rechtssicherheit, der Lebensqualität. Außerdem wird ja später eine Kompensation über die Steuer vorgeschlagen.
Verstanden. Was ist die zweite Forderung?
Die zweite Forderung ist die Einführung einer staatsbürgerschaftsbasierten Beitragspflicht. Vorbild ist das US-Modell der Citizenship-Based Taxation. Konkret heißt das: Deutsche Staatsbürger sollen auch dann in die deutschen Sozialkassen einzahlen, wenn sie ihren Wohnsitz und Arbeitsplatz im Ausland haben.
Das ist ja ein faszinierendes Modell. Was ist die Logik dahinter? Geht es primär darum, Steuer- und Beitragsflucht zu verhindern oder steckt da ein tieferer Gedanke drin? dass Staatsbürgerschaft eben auch Pflichten mit sich bringt, egal wo auf der Welt man sein Geld verdient.
Es ist beides. Einerseits will man natürlich verhindern, dass sich gerade Gutverdiener durch einen Umzug ins Ausland der Solidargemeinschaft entziehen. Andererseits ist es die grundsätzliche Idee, dass die Vorteile der deutschen Staatsbürgerschaft, also konsularischer Schutz, die Möglichkeit zur Rückkehr in ein funktionierendes Sozialsystem, dass diese Vorteile an eine dauerhafte finanzielle Beteiligung geknüpft sind.
Und dann kommt die dritte Forderung. Und die ist gesellschaftspolitisch wohl die heikelste.
Ja, hier geht es um die finanzielle Anerkennung von Kindererziehung. Der Vorschlag lautet, für jedes aufgezogene Kind, das später ja selbst zum Beitragszahler wird, soll der individuelle Rentenbeitrag der Eltern prozentual sinken. Im Gegenzug sollen Personen ohne Kinder einen entsprechend höheren Beitrag leisten.
Puh, das ist gesellschaftspolitisch natürlich eine Bombe. Das würde ja bedeuten, dass Kinderlosigkeit aktiv finanziell bestraft wird. Das ist eine ganz heikle Debatte. Greift das Papier die absehbare Kritik auf, dass hier Lebensentwürfe gegeneinander ausgespielt werden?
Es greift die Thematik auf, indem es die Perspektive komplett umdreht. Der Autor argumentiert, es sei keine Bestrafung für Kinderlose, sondern eine Gerechtigkeitsanpassung. Die Logik ist, Eltern investieren massiv Zeit und Geld in die Aufzucht der nächsten Generation von Beitragszahlern. Sie sichern damit das Fundament des gesamten Umlagesystems. Kinderlose profitieren von diesem System, ohne diesen spezifischen Beitrag zu leisten. Der Vorschlag will diesen ökonomischen Beitrag der Eltern im Beitragssystem abbilden. Aber Sie haben recht, die gesellschaftliche Sprengkraft dieser Idee ist enorm.
Das sind alles massive Eingriffe ins System. Die zentrale Behauptung des Papiers ist ja aber, dass sich das unterm Strich lohnen würde. Und zwar gerade für die junge Generation. Wie wird das begründet?
Die Argumentation im Papier fußt auf mehreren Säulen. Erstens, das System wird nachhaltig stabilisiert. Wenn alle Einkommen zur Finanzierung herangezogen werden, wird die Einnahmebasis viel breiter und krisensicherer. Das nimmt den Druck von zukünftigen Generationen, die sonst mit immer höheren Beiträgen oder einem noch niedrigeren Niveau konfrontiert wären. Zweitens führt es zu einer gerechteren Lastenverteilung, da hohe Einkommen stärker beteiligt werden.
Und der dritte Punkt betrifft ja direkt den Staatshaushalt.
Genau. Der jährliche Bundeszuschuss zur Rente, der aus Steuermitteln gezahlt wird, beträgt aktuell über 112 Milliarden Euro. Das ist der größte Einzelposten im Bundeshaushalt. Wenn die Rentenkasse durch die Reformen sozusagen im Geld schwimmen würde, könnte dieser Zuschuss massiv reduziert oder sogar komplett gestrichen werden.
Über 100 Milliarden Euro. Jedes Jahr. Das ist eine Summe, die kann man sich kaum vorstellen. Wenn dieses Geld im Bundeshaushalt plötzlich frei würde, was wären laut Papier die Konsequenzen?
Das Papier spricht hier von gewaltigen fiskalischen Spielräumen, die sich auftun. Man könnte dieses Geld für ganz unterschiedliche Dinge nutzen. Gezielte Steuersenkungen, zum Beispiel bei der Einkommenssteuer, wovon ja die breite Masse profitieren würde. Man könnte es aber auch für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen in Bildung, Klimaschutz oder Digitalisierung einsetzen. Oder man könnte die Staatsverschuldung abbauen, was ebenfalls eine direkte Entlastung für zukünftige Generationen wäre.
Also wenn ich das richtig zusammenfasse, ist die Idee, man holt sich das Geld über höhere Beiträge von den Topverdienern, anstatt es über Steuern von allen zu nehmen. Das ist im Kern eine riesige Umverteilungsmaßnahme, die den Staatshaushalt für andere wichtige Aufgaben freimacht. Ist das der Deal?
Das ist der Kern des Deals, ja. Wobei das Papier sogar vorschlägt, die Mehrbelastung für die Gutverdiener teilweise wieder zu kompensieren. Eben durch gezielte Senkungen der Einkommens- oder Kapitalertragssteuer. Es geht dem Autor also nicht um eine simple Reichensteuer, sondern darum, einen neuen generationsgerechten Gesellschaftsvertrag zu formulieren, bei dem die Lasten der sozialen Sicherung fairer verteilt werden.
Dann fassen wir die Ergebnisse unserer Spurensuche durch dieses Positionspapier für Sie noch einmal zusammen.
Die zentrale These lautet: Das deutsche Rentenproblem ist keine Zwangsläufigkeit. Es ist das Ergebnis bewusster politischer Entscheidungen der letzten 25 Jahre. Die Hauptursachen sind die künstliche Deckelung der Beiträge und die daraus folgende Absenkung des Sicherungsniveaus. Und der historische und der europäische Vergleich sollen belegen, dass ein höheres Rentenniveau für die deutsche Volkswirtschaft absolut tragbar wäre. Die vorgeschlagenen Reformen zielen deshalb alle darauf ab, die Einnahmebasis des Systems radikal zu verbreitern und gerechter zu gestalten. Die drei großen Hebel sind die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, eine Beitragspflicht für Auslandsdeutsche und die finanzielle Anerkennung von Kindererziehung direkt im Beitragssystem.
Und zum Schluss, wie immer, eine weiterführende Frage, die das Papier aufwirft und über die Sie vielleicht nachdenken möchten. Das Papier konzentriert sich sehr stark auf die Finanzierungsseite. Wenn aber die Beiträge nach oben unbegrenzt sind, die ausgezahlten Rentenansprüche aber gedeckelt bleiben, verändert das nicht den fundamentalen Charakter der Rentenversicherung? Wandelt sie sich dann nicht von einer Versicherung, bei der Beiträge und Leistungen zumindest in einem Verhältnis stehen, hin zu einer reinen Sozialsteuer? Welche Folgen hätte ein solcher Systemwechsel für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unser Verständnis vom Generationenvertrag?